Ich bin Gott. Ich bin dein eifernder Gott. Man nennt mich Elkanah, der Eifernde, der leidenschaftlich Liebende, der allein Anbetungswürdige. Ich bin Gott und nur um es vorweg zu sagen, ich brauche dich nicht. Bin auf dich nicht angewiesen und würde ohne dich theoretisch nichts von meiner Göttlichkeit verlieren. Von meiner Kraft, von meinem Licht geht nichts abhanden, wenn du nicht bist. Doch viel besser als alles brauchen ist, ich will und eifere um dich. Wem eiferst du nach? Einem Partner, einem Job, einem iPhone, einem Lob, Reife, Weisheit, Ausstrahlung, Persönlichkeit? Mein Wille bist du. Und mein Wesen ist Liebe. Ich bin nicht nur passive Liebe in Kuschelformat, die dich vielleicht ganz nett findet und vielleicht auch noch mag. Ich bin aktive Liebe. Liebe, hinter der investierender Nachdruck steckt. Investierender Nachdruck, der sich nach den Tiefen deines Herzens ausstreckt. So passioniert, dass Passion mich nicht hielt, meine Leidenschaft die Leidenschafte, meine eifernde Sucht, auch Eifersucht, die süchtig ist nach der Suche deiner Seele, nach der Intimität deiner Sorgen. Schlichtweg Beziehung, gestern, heute, morgen. Und neben mir kein anderer, ich allein anbetungswürdig. Menschlich gesehen mag das egoistisch, vielleicht sogar narzisstisch klingen, doch ich, dein Gott, bin das Beste für dich. Und ich hoffe, mit diesem Wissen wunderst du dich nicht mehr über mein Wesen, das dir zwar freien Willen lässt, aber es nicht unterlässt, in ständiger Selbstmarketingstrategie mich selbst zu bewerben, für dich zu sterben. Und würde ich nicht eifern, was wäre ich? Und wäre nicht das Gegenteil von Eifer dann einfach egal? Doch so gleichgültig bist du mir nicht. Wie ein Sprinter im Rennen um dich will nur ich der Erste sein. Eifrig wie am ersten Schultag setze ich mich für dich ein. Wie dein Notfallsanitäter bin ich einsatzbereit. Mein Einsatz für deine Not, das Leben eines Gottes bzw. sein Tod. Wie ein Planet kreise ich ständig in deiner Umlaufbahn, möchte nah an dich ran. Ich werb um dich, bin dein hartnäckigster Verehrer, stehe jeden Morgen neu mit Blumen der Vergebung vor deiner Haustüre. Haustüre. Gestatte, ich bin dein eifernder Gott. Gnadenreich und zornesarm blicke ich dich, Mensch, an. In meinem Blick liegt Wärme, Weite und Wunsch nach dir. Ich bin dein eifernder Gott und ich bin hier.
Ja. Ja. Ja, wir haben einen eifernd liebenden Gott. Einen Gott, der sein Leben gibt für die, die er liebt. Einen Gott, der uns seine Kinder nennt. Doch was wäre das für eine Liebe, die sanft lächelt ob der Hebe, die die eigenen Kinder empfangen, während diese um das nackte Überleben bangen? Eine Liebe, die zusieht, wie die eigenen Kindern Unrecht geschieht, wie diese geschlagen, geschunden und unzählige Stunden gedemütigt werden. Welch Vater würde dann nicht wütend? Wer würde dann nicht in Zorn erbrennen? Und müssten wir nicht anerkennen, dass das ein gerechter, ein heiliger Zorn ist, ein Zorn, der ergrimmt, der ganz und gar der Liebe entspringt? Was ist denn mit jenen, die unter der heillosen Welt leiden, die von ihrer Familie, ihren Nachbarn gedemütigt werden und hier auf Erden jeden einzelnen Tag ums pure Überleben zittern und beben? Wer gibt ihnen Hoffnung? Wer gibt ihnen Mut? Und was hilft ein Alles wird gut, wenn der Gott, für den sie leiden, Konsequenzen vermeiden und endlos zusehen würde? Doch nein, Mein ist die Rache, spricht der Herr, und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er hat das letzte Wort, heute und an jedem Morgen. Was für ein Trost in solch dunklen Stunden. Gott, der Starke, er sieht meine Wunden. Er, der Allmächtige, sieht mein Leid, und er wird zu seiner Zeit für Gerechtigkeit sorgen. Denn der, der gestern war und heute und morgen, der ist nicht dement und er hat nicht gepennt, als sie die Seinen schlugen, als seine Kinder all das Leid ertrugen, um seines Namens willen. Und er wird ihre Wunden stillen. Die Rache ist mein, hat er gesagt, und wer es wagt, darauf zu bauen, der wird die Befreiung in seiner Seele erleben. Der wird Frieden finden in seinem Innern, in seinem Herzen, denn er muss sich nicht mehr darum kümmern, für seine Schmerzen Rache zu üben, sich nicht mehr mit finsteren Plänen betrüben und belasten. Er kann in Gottes Frieden rasten und im inneren Frieden erhalten. Mögest du, mein Gott, meine Rache verwalten. Dein ist meine Rache, o Herr. Und so verliert sie mehr und mehr ihre Macht über mich. Doch seien wir mal ehrlich. Wäre es um diese Welt nicht weitaus besser gestellt, wenn ich meine Rache zu Gottes Sache mache? Wären wir nicht tausendmal besser dran, wenn nicht jedermann tut, was er kann, um erlittenes Leid zu vergelten? Wie viele Kriege, welches Leid und wie viel Unversöhnlichkeit sind im Grunde nur begründet in der Rache, die ihrerseits in der Rache mündet? Wer kann, wenn sich alle selber rächen, diesen Teufelskreis durchbrechen? Doch seit der eine kam und unsere Schuld mit sich nahm, mit ans Kreuz und mit ins Grab, seit er meine Schuld vergab, kann ich meinem Schuldigern vergeben und meine Rache eben jenem geben, der Gerechte ist allein. Denn er sagt, deine Rache, die ist mein.
Dieses Thema, Vorsicht, Hochspannung, der eifernde und rächende Gott. Da kommst du aus einer Landschaft, die dich beeindruckt hat und die dich zum Staunen gebracht hat über deinen großen Gott. Und dann ziehst du dich zurück in deine Studierstube und denkst finstere Gedanken nach. Der rächende und der eifernde Gott. Vorsicht, Hochspannung. Ja, das ist ein Thema, das viel Spannung erzeugt, keine Frage. Aber in einer Spannung steckt auch ganz viel Dynamik, steckt ganz viel Kraft, ganz viel Energie. Mir ist das mal so sehr persönlich bewusst geworden, bei einem Umzugstermin musste noch schnell der Elektroherd abgeklemmt werden. Und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, das sind in der Regel 3 Sicherungen, die raus müssten. Eine habe ich rausgemacht und dann mit einem normalen Schraubenzieher ran. Und es kam, wie es kommen musste, es gab einen Schlag. Und eine Stichflamme, der Schraubenzieher fest in der Dose verankert und die Hauptsicherung, Panzersicherung nennt man das damals, rausgeflogen. Da habe ich gedacht, wow, das hätte fürchterlich schief gehen können, aber da spürt man, was für eine Power in einer Spannung liegt. Und wenn man die versucht zu lösen. Spannungsgeladen, das Thema, der eifernde und der rächende Gott. Deshalb kann man sich in diesen Gott verlieben, aber man kann sich auch an ihm reiben. Man kann sich an ihm freuen, aber man kann sich auch an ihm ärgern. Du wirst ihn nie einfangen können und wenn du ihm begegnest, wird ein Feuer in deinem Herzen entstehen. Eins funktioniert nämlich bei Gott nicht. Du kannst ihm gegenüber in der Regel nicht gleichgültig sein und bleiben. Wegen Hochspannung. Und vermutlich wird das auch heute in diesem Thema so sein, der eifernde und rächende Gott. Einige von euch kennen vielleicht das oder ein Buch von Richard Dawkins, dem vielleicht bekanntesten zeitgenössischen Atheisten, der folgende Worte in dem Buch Der Gotteswahn geschrieben hat. Der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder- und Völkermordender. Ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch, boshafter Tyrann. Wow. Das Ergebnis eines Mannes, der sich mit dem Gottesbild des Alten Testaments beschäftigt hat. Vermutlich wäre das gar nicht so tragisch, wenn es denn nur das eine von Gott zu sagen gäbe, nämlich dieses. Dann wäre keine Spannung drin. Dann wäre das eigentlich nur ätzend. Dann wäre es nur schräg. Aber, und das ist in den Theaterszenen schon aufgefallen, die Spannung kommt rein, weil auch im Alten Testament von diesem liebenden Gott die Rede ist und man sich fragt, wie kriegt man das denn zusammen? Das liegt ja nun wirklich so auf der einen Seite und auf der anderen Seite bis ins Unendliche erweitert auseinander. Und weil das von ihm gesagt ist, ist es eine knisternde Spannung. So wie ich das als kleines Kind erlebt habe, oder kleines Kind vielleicht als Fünfjähriger, wenn ich abends im Dunkeln den Pullover über den Kopf gezogen habe und die statische Aufladung dafür sorgte, dass es knisterte und dass Funken spritzten und mir die Haare zu Berge standen. Vielleicht ist das bei diesem Thema ähnlich. Es funkt, es knistert und vielleicht stehen euch nachher die Haare zu Berge. Schauen wir mal. Wie ist das jetzt mit dem liebenden Gott, der zornig sein kann, der Rache übt und der voller Eifer ist, der alles andere als langweilig ist und dessen Liebe offensichtlich in den buntesten Farben beschrieben wird? Drei Dinge dazu. Das erste, der eifersüchtige Gott, das zweite, der rächende Gott und das dritte von Gottes Liebe und seinem Zorn. Die Sache mit dem eifernden oder eifersüchtigen Gott begegnet uns schon relativ früh. Und sie begegnet uns dann auch nochmal in den Geboten, und zwar in 2. Mose 20. Da heißt es in dem Dekalog, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden ist, noch von dem, was im Wasser ist, noch unter der Erde. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. So die Luther-Übersetzung. Andere Übersetzungen wie Elberfelder, Schlachter, Zürcher oder Einheitsübersetzung übersetzen nicht ein eifernder Gott, sondern sie übersetzen tatsächlich ein eifersüchtiger Gott. Und ich weiß nicht, was bei euch so aufkommt, wenn ihr von einem eifersüchtigen Gott hört, das hat jedenfalls in meinem Gedankengut sehr schnell so pathologische Züge, die das annimmt. Also so etwas wie krankhafte Eifersucht. Etwas, das auf keinen Fall gesund ist. So eine Eifersucht, die voller Zweifel ist, ob der andere ihm denn wirklich treu ist. Eine Eifersucht, die dazu dient, Beziehungen kaputt zu machen und sie nicht zu reparieren. Ich muss gestehen, ich fände das schräg, wenn Gott krankhaft eifersüchtig wäre. Wenn es eine Sucht wäre bei ihm, über die er keine Kontrolle mehr hat. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich fände es aber hilfreich, wenn es einen Gott gäbe und wenn es dieser Gott ist, der im Alten Testament beschrieben wird, der nicht krankhaft misstrauisch ist, sondern der interessiert ist an mir, an meinem Leben, daran, dass mein Leben gelingt und der deshalb nicht gleichgültig in seinem Himmel sitzt und mal zuschaut, wie ich hier irgendwie durchkomme. Sondern ich finde es schon schön, wenn es da einen Gott gibt, der, Lisanne hat es gesagt, eifert für mich, dessen Herz für mich schlägt, den das nicht kalt lässt, ob es mir gut geht oder nicht, ob ich einen guten Weg einschlage oder nicht. Einen Gott, der für mich kämpft, weil seine Liebe so unermesslich groß ist. Es gibt einen wunderschönen alttestamentlichen Text. Und wer das nochmal so für sich nachlesen möchte, kann sich heute Nachmittag oder Abend nochmal mit seiner Bibel hinsetzen und Hosea 11 lesen. Das ist eine einzige Liebeserklärung Gottes an sein Volk. Der Herr sagt, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal, also für den Fruchtbarkeitsgott in ihrem Umfeld, und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Dabei war doch ich es, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt und es auf den Arm getragen hatte. Aber sie erkannten nicht, dass ich mich so um sie kümmerte. Ich war zu ihnen wie jemand, der seinen Rind schonend am Strick zieht und es leitet. Mit Seilen der Liebe leitete ich sie. Ja, ich war zu ihnen wie die Landleute, die ihrem Rind das Joch anheben, damit sie es leichter fressen kann, die sich sogar bücken, um ihm sein Futter hinzuhalten. Was für eine Liebeserklärung. Natürlich in der Sprache, die damals die bäuerliche Gesellschaft verstehen konnte. Das alles ist etwas anderes als krankhafte Eifersucht. Da begegnet dir ein Gott, der um sein Volk wirbt, dem es nicht egal ist, ob es andere Götter anbetet, weil es sich damit wieder neu der Gefahr aussetzt, in Abhängigkeiten zu begeben. Denn das ist ja im Dekalog gerade so beschrieben, dass es um einen Gott geht, der Israel befreit hat aus der Versklavung. Und jetzt fängt Israel wieder an, sich neu zu versklaven an andere Götter, die es gnädig stimmen muss. Und das beginnt schon, während Mose die Gebote empfängt. Wird unten schon ein Plan geschmiedet, wie ein goldenes Kalb gegossen werden kann, um es anzubeten. Natürlich hängt irgendwie der Gedanke daran, wir machen uns Gott gefügig. Wir kriegen ihn irgendwie in unsere Gewalt. Aber es hängt eben auch dieser Gedanke daran, von Gottes Seite her gesehen, sein Volk macht sich erneut abhängig von einem Gott, dem es dienen muss und der es nicht gut mit ihm meint, den man mit Opfern gnädig stimmen muss. Das wäre nochmal ein eigenes Thema im Alten Testament, ob die Opfer wirklich dafür da sind, Gott gnädig zu stimmen. Gott hat das so nicht gedacht, denke ich. Aber bei den Göttern ist es so. Da zählen die Opfer dazu, die Götter gnädig zu stimmen. Und als Israel ins verheißene Land kommt, da passiert das Gleiche wieder. Sie übernehmen die Fruchtbarkeitsgötter der Völker im Umfeld. Und es gibt dann einen interessanten Blick darauf, wie man dann versucht hat, diese Götter irgendwie zu einer Antwort zu bringen. Elia beschreibt das einmal, oder es wird beschrieben bei dem Gottesurteil auf dem Karmel, wie die Baalspriester schreien und sich selber kasteien, damit irgendwie eine Antwort von ihren Göttern kommt. Und nichts passiert. Und Gott sieht es und nimmt es wahr und sagt, ich kann doch mein Volk nicht einfach in die Irre laufen lassen, in eine neue Abhängigkeit hinein, wo ich doch der Gott bin, der es befreit. Darum geht es also bei dem eifernden Gott. Er möchte seinem Volk die Freiheit bewahren und das geht nur in der Bindung an ihn. Das ist ihm klar und deshalb eifert er für sein Volk. Und klar, ich würde doch mein Kind nicht einfach blindlings ins Unglück rennen lassen, ohne es zu warnen, ohne mit ihm zu reden, ohne alles zu tun, um es zurückzugewinnen. So geht Gott mit seinem Volk um, eifernd. Für mich keine Sucht, die krankhaft ist, sondern Ausdruck seiner ganz tiefen und großen Liebe. Aber wie ist das dann mit dem Zorn Gottes zu verstehen, mit der Heimsuchung, mit der Rache? Wie ist das mit dem rächenden Gott? Es gibt Bibeltexte, die machen einem Angst, keine Frage. Einer davon ist zum Beispiel Nahum 1. Der Herr ist ein eifernder Gott und ein Rächer. Ja, ein Rächer ist der Herr und zornig. Der Herr ist ein Rächer an seinen Widersachern. Er vergisst es seinen Feinden nicht. Und dann, so als würde die Münze umgedreht, der Herr ist geduldig und von großer Kraft. Aber doch ungestraft lässt er niemanden. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Ein Gott, der Rache übt, der Rache sogar zur Chefsache macht. Auch das haben wir vorhin gehört. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Und in Römer 12 wird das nochmal ergänzt durch Paulus. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Warum? Warum wir nicht, aber er schon? Nun, es ist eben auch schon angeklungen, weil wir dazu neigen, dass unsere Rache nicht verhältnismäßig ist. Wir sagen schon mal, Rache ist süß, aber sie ist alles andere als süß. Es gibt einen Text, der aufzeigt, was passiert, wenn Rache genommen wird, und zwar von Lamech in 4. Mose 4. Lamech sagte zu seinen Frauen, ihr, meine Frauen Ada und Zilla, hört, passt auf, wie Lamech sich sein Recht verschafft. Ich töte einen Mann für meine Wunden und einen Jungen, wenn mich jemand schlägt. Da wird noch eins draufgesetzt. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie du mir, so ich dir noch viel mehr. Und weil das häufig in unserer Gesellschaft und in unserer Geschichte so war, nimmt Gott uns die Rache aus der Hand und macht sie für sich zur Chefsache. Ich bekam gestern oder vorgestern eine E-Mail, einen Bericht aus Brasilien von einem Missionar, einer Missionarin. Und da wird beschrieben, dass unter den Kulina immer noch Blutrache geübt wird. Und dass sich die Polizei da nicht reintraut und es da immer wieder dazu kommt, dass einer den anderen umbringt. Es gibt weltweit, da wo Blutrache geübt wird, immer wieder Dörfer, die sind zum Aussterben verurteilt, weil einer den anderen tötet und dann geht das hin und her und hin und her. Gott setzt dem ein Ende. Selbstjustiz? Nein. Gott dämmt das ein, schon im Alten Testament. Ihr kennt wahrscheinlich aus 2. Mose 21, 24 diesen Satz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand. Da geht es nicht um Rache, sondern es geht um die Eindämmung der Rache. Es geht nicht darum, dass etwas eskaliert, sondern dass etwas wieder gut gemacht wird, etwas ersetzt wird. Man kann sogar übersetzen, Auge für Auge, Hand für Hand. Da geht es dann auch nicht darum, dass der andere sein Auge dafür geben muss. Das hilft dem, dem er es ausgeschlagen hat, auch nicht. Aber er soll eine Wiedergutmachung geben, damit nicht etwas eskaliert, sondern damit wieder Frieden entstehen kann, damit Gesellschaft wieder miteinander umgehen und leben kann. Und Jesus macht dann diesen ursprünglichen Willen Gottes, der dort zum Ausdruck kommt, noch einmal im Grunde zielführend mit seinen Sätzen in Matthäus 5. Die kennt ihr wahrscheinlich. Ihr habt gehört, das gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, mit ihm zu gehen, geh mit ihm zwei. Das ist nichts Defensives, das ist etwas sehr Aktives. Da geht es darum, dass Menschen wieder gewonnen werden, dass Beziehung wieder ermöglicht wird. Das ist offensichtlich das, was Gott im Sinn hat. Und es geht eben nicht bei der Rache bei diesem Begriff der Rache um das, was wir in der Regel darunter verstehen, sondern es geht darum, dass etwas gut gemacht wird, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Deshalb rächt Gott sich in der Regel nicht selbst, sondern wenn er Rache übt, dann, weil sein Volk Israel die Schwachen vergessen hat. Und Gott sagt, das stelle ich wieder her. Ich lasse nicht zu, dass ihr auf Kosten anderer lebt. Das ist der Punkt, an dem Gott dann eingreift. Da ist dann von Rache zu reden. Allerdings nicht, wie gesagt, in unserem Sinn. Und deshalb machen wir nochmal einen dritten Versuch, sich diesen Texten zu nähern. Und die Spannung noch mal so ein bisschen zu besehen von Gottes Liebe und seinem Zorn. Nun muss man wissen, dass Gottes Gericht nicht eine Strafe ist, wie wir sie in der Regel verstehen. Ich bin noch in einer Zeit groß geworden, da gab es nicht nur den Klaps auf den Po, da gab es noch ein bisschen mehr. als Strafe dafür, dass man bestimmte Dinge nicht eingehalten hat, nicht getan hat, was von den Eltern hervorgegeben war. Das war Strafe. So verstehen wir in der Regel auch Strafe. Das bedeutet aber auch, wenn von Strafe bei Gott die Rede ist, verstehen wir das auch so. Dass er im Himmel sitzt und guckt, wer hat meine Gebote übertreten, und dann fährt ihm die Hand aus. Aber so redet die Bibel tatsächlich nicht von Gott. Gott verteilt keine Strafen, keine Strafzettel, keine Ohrfeigen. Und herausgefunden, ganz interessant, hat das ein deutscher Theologe, Klaus Koch. Er hat einen Aufsatz 1955 veröffentlicht. Und als ich Theologie studierte und diesen Aufsatz unter die Hände bekam, ist für mich eine neue Welt aufgegangen im Blick auf Gott und diese Thematik. Der Aufsatz lautet: Gibt es ein Vergeltungsdogma im Alten Testament? Und Klaus Koch stellt fest, nein. In dieser Form, wie wir es verstehen, gibt es das nicht. Das Alte Testament versteht Strafe nicht so, wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben, sondern eher als einen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Das heißt, das, was du tust, wird Folgen haben in deinem Leben. Vielleicht ein simples Beispiel, um es zu verdeutlichen. Strafe wäre, wenn schlechtes, kaltes Wetter ist und du deinem Kind sagst, wenn du dir bei dem Wetter keinen Pullover anziehst, darfst du eine Woche kein Computer spielen. Das wäre Strafe. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, wenn du aber deinem Kind sagst, wenn du bei diesem schlechten Wetter keinen Pullover anziehst, wirst du dich erkälten. Das ist eine Tat-Folge-Zusammenhang. Und so denkt das Alte Testament. Es denkt, wenn ein Mensch Böses tut, ist in dem Bösen schon eine Konsequenz enthalten, die zum Tod führt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Es ist sozusagen die Folge dessen, was schon in der Sünde steckt, indem ich sie tue. Und was jetzt an Strafe geschieht, ist nichts anderes, als dass Gott den zeitlichen Abstand zwischen meinem Tun und der Konsequenz daraus verkürzt. Ja, das bedeutet, wenn ein Mensch das Böse in seinem Leben tut, ist er sozusagen abgeschnitten von der Quelle des Lebens, damit auch ein Stück von Gott abgeschnitten. Und die Konsequenz ist, es führt ihn und sein Leben in den Tod, unweigerlich. Und wenn Gott Strafe ankündigt, dann verkürzt er den Abstand. Dann heißt das nicht, du wirst erst in 20 Jahren sterben, sondern es trifft dich jetzt schon. Gott vollendet also etwas, was in meinem Tun schon drinsteckt. Vielleicht kommt ihr dem so ein bisschen auf die Spur. Gott hat keine Lust dazu, einem Backpfeifen zu verteilen. Sondern er macht in seiner Art bewusst, was in unserem Tun steckt. Und führt es an manchen Stellen zur Konsequenz. Warum aber hält Gott dann überhaupt Gericht? Diese Frage müsste man noch mal ganz speziell durchschauen, aber es gibt, glaube ich, ganz kurz genannt ein paar Gründe, warum Gott sagt, ich kann das nicht einfach so laufen lassen. Das Erste, das Böse erregt seinen Widerstand, seinen Zorn. Gott schaut nicht einfach und kann nicht einfach zuschauen, wenn Menschen anderen Menschen Böses zufügen. Und er sagt dem Bösen nicht nur den Kampf an, sondern er will es überwinden, er will es tatsächlich beenden. Das ist das eine. Und das zweite ist, weil wir Menschen verantwortliche Menschen sind. Wir sind für das, was wir tun, für das, was wir sagen, verantwortlich. Und Gott packt uns und führt uns in diese Verantwortung hinein. Und das ist auch gut so, damit wir wahrnehmen, dass das, was wir tun und das, was wir sagen, nicht belanglos ist, sondern es hat eine tiefe Bedeutung. Und das Interessante ist nun, dass tatsächlich im Gericht Gottes uns nicht der zornige und strafende Gott begegnet, so wie ich das vorhin versucht habe zu beschreiben, sondern es begegnet uns der Gott, der ganz und gar Liebe ist. mitten im Gericht. Das ist die vielleicht dunkle Seite der Liebe Gottes, aber es ist die Seite, die mit dazugehört und die mit dazu beitragen will, das Böse zu überwinden. Und am Ende, wenn vom Weltgericht die Rede ist, im Alten wie im Neuen Testament, dann möchte ich ehrlich gesagt keinem cholerischen Gott in die Hände fallen, sondern einem Gott, der für mich ist, mitten im Gericht, dessen Liebe nach wie vor durchträgt und dessen Heilswille für mein Leben keine Grenzen kennt. Es bleibt eine Spannung, die lässt sich auch nicht auflösen, keine Frage. Ich habe es in dem kleinen Schnipselfilm angedeutet. Wie gehe ich damit um? Eine kleine Hilfe könnte Martin Luther sein, der gesagt hat, es ist nichts Helleres, denn die Sonne, das ist die Schrift, also die Bibel. Ist aber eine Wolke davor getreten, so ist doch nichts anderes dahinter, denn dieselbe helle Sonne. Ist ein dunkler Spruch in der Schrift, so zweifelt nur nicht, es ist gewisslich dieselbe Wahrheit dahinter, die am anderen Ort klar ist. Und wer das Dunkle nicht verstehen kann, der bleibt bei dem Lichten. Vielleicht eine kleine Hilfe, die Spannung auszuhalten, die da ist, und sie nicht aufzulösen, weil sie in dieser Form tatsächlich nicht aufzulösen ist. Deshalb bleibt dieser Gott immer wieder auch Tagesgespräch, wo auch immer, erst recht, wenn es um die Frage nach Gerechtigkeit, nach Strafe und nach Liebe geht. Mir ist bewusst, dass ich euch keine fertigen, zufriedenstellenden Antworten geben kann auf diese nicht ganz einfache Thematik, aber vielleicht Denkanregungen, die euch inspirieren, über diesen Gott und über diese Thematik weiter nachzudenken. Und für mich wird es nochmal ganz brisant im Abendmahl, wenn wir gleich miteinander das Abendmahl feiern. Da begegnet uns dieser eifernde Gott in seiner großen Liebe, so wie Jesus es gesagt hat, es gibt keinen, der größere Liebe hat als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Paulus setzt noch eins drauf und sagt, naja, es waren ja nicht nur seine Freunde, er hat sein Leben auch gegeben für seine Feinde, als wir noch seine Feinde waren. Da wird etwas von dem eifernden und von dem liebenden Gott sichtbar, der das Böse überwindet, als sein Sohn am Kreuz stirbt, der den Tod überwindet, als sein Sohn auferweckt wird.